Einsamkeit von Isabel Lehnen. Eine Pandemie im Verborgenen? Schon einen Fragebogen ausgefüllt? Wie einsam fühlen Sie sich wirklich? Jeder Fünfte in Deutschland lebt einer Statistik zufolge allein. Tendenz steigend. Das heißt natürlich nicht, dass diese Personen auch einsam sind. Doch fühlen sich laut einer repräsentativen Befragung 25% der Erwachsenen in Deutschland sehr einsam. In skandinavischen Ländern liegen die Zahlen noch viel höher. Längst wird Einsamkeit als ein globales Problem gesehen. Einer internationalen Kommission der WHO zufolge ist jeder sechste Mensch auf der Welt einsam. Großbritannien und Japan haben inzwischen sogar ein Einsamkeitsministerium geschaffen. Zahlreiche wissenschaftliche Studien kommen zu dem Ergebnis, dass Einsamkeit ein Zustand ist, der körperlich und seelisch schwerwiegend krank machen kann. Eine Pandemie im Verborgenen? Bereits seit geraumer Weile ist das Thema Einsamkeit in den Blickpunkt öffentlicher Aufmerksamkeit gerückt. Der Deutsche Ethikrat, Gesundheits- und Familienminister, Mediziner und Therapeutin verschiedenster Bereiche befassen sich mit zunehmender Dringlichkeit damit. Bei einigem Nachdenken über dieses Thema fällt einem eine Vielzahl möglicher oder wahrscheinlicher Ursachen ein. Der Zerfall von Familien- und Gemeinschaftsstrukturen, die Auflösung tradierter Religions- und Wertesysteme, zugespitzter Individualismus, Anonymität des Großstadtlebens, Konkurrenzdruck und Leistungsdenken im Arbeitsleben, Überalterung unserer Gesellschaft, mangelnde Mobilität im Alter, mangelnde Kommunikation zwischen den Generationen. Rückzug aus Begegnungsräumen. Bei näherer Betrachtung sind Ursachen und Wirkungen eng miteinander verflochten, stehen in einer sich gegenseitig verstärkenden Wechselbeziehung. Nehmen wir zum Beispiel das viel diskutierte und beklagte Nutzerverhalten von sozialen Medien und KI-generierten Programmen bei jungen Menschen. So beschäftigt sich etwa der Harvard-Absolvent und Bildungswissenschaftler Dr. Zachary Stein mit der fehlenden intergenerationalen Weitergabe von Werten, Wissen und Weisheit. In einem Interview mit der Zeitschrift Evolve äußert sich Zach Stein über die rasant voranschreitende Entwicklung moderner Technologien und deren Auswirkungen auf den zwischenmenschlichen Bereich wie folgt. Doch es geht heute nicht so sehr um Gespräche auf philosophischer Ebene, als vielmehr um die technologischen Gegebenheiten, die es uns unmöglich machen, diese Gespräche zu führen. Wenn du die tiefsten Gespräche über dich selbst mit einer KI führst, die einen Namen hat, die diese Gespräche speichert und von der du glaubst, dass sie sich um dich sorgt, dann befindest du dich in einem Zustand tiefster Verblendung. Dadurch wird die Weitergabe zwischen den Generationen unterbrochen. Denn wenn deine Kinder einen künstlichen besten Freund oder eine künstliche beste Freundin haben, mit der sie sich verbunden und für die sie sich verantwortlich fühlen, und diese mit der Beziehung zu ihren liebsten Menschen konkurriert, dann befinden wir uns in einer sehr gefährlichen Situation. Wie Dr. Stein weiter ausführt, schafft die KI eine Intimität und Bindungsdynamik, welche die Familienstrukturen grundlegend zerstören. Diese jungen Menschen verabschieden sich fast unbemerkt aus dem moralischen Universum der Menschheit. Es ist unschwer einzusehen, wie junge Menschen sich möglicherweise aus einem tiefen Gefühl der Enttäuschung und des Unverstandenseins in die digitalen Greifarme künstlicher Freunde werfen und wie aber gerade aus diesem Rückzug aus zwischenmenschlichen Begegnungs- und Gesprächsräumen eine immer größere Isolation und Vereinsamung erwächst. Es wurde bereits ein Center for Humane Technology ins Leben gerufen, um Daten zu extremen Fällen von KI-Psychosen sowie dem gesamten Spektrum von KI-bezogenen Bindungsstörungen zu sammeln. Da stellt sich natürlich für die älteren Generationen die Frage, warum und inwiefern es ihnen nicht gelungen ist, den nachfolgenden Generationen Werte zu vermitteln und ihnen beispielhaft vorzuleben, die diese weniger anfällig für die Verlockungen und Fluchtwege einer virtuellen Realität machen würden. Um noch einmal Dr. Zachary Stein zu Wort kommen zu lassen, und so haben wir nun die Situation, dass Millionen von Menschen in dem Wahn leben, sie hätten eine Beziehung nicht zu einem seltsamen Unterhaltungsgerät, sondern zu einem Wesen, das so etwas wie ein Familienmitglied oder ihr bester Freund sei. Einsamkeit als fundamentale existenzielle Erfahrung. Keinesfalls lässt sich die uns möglicherweise bevorstehende kommunikative Katastrophe auf den Bereich der generativen KI, auf jüngere Zeitgenossen oder auf jüngste gesellschaftliche Strömungen eingrenzen. Als vorwiegend ich-zentrierter Mensch wird man wohl stets geneigt sein, seine Umgebung in erster Linie hinsichtlich dessen zu sondieren, was eine potenzielle Bedrohung darstellt, oder aber sich als für die eigenen Interessen und Bedürfnisse nützlich erweisen könnte. Das ist verständlicherweise unter keinen Umständen eine günstige Voraussetzung für das Entstehen und für die Beständigkeit aufrichtiger oder gar herzlicher Beziehungen. Nicht zuletzt die Corona-Krise hat uns gezeigt, wie schwer Meinungsverschiedenheiten ausgehalten werden können, welch tiefe Gräben sich da in familiären und freundschaftlichen und natürlich auch generell gesellschaftlichen Beziehungen auftun können. Wie leicht wir uns gekränkt und enttäuscht von uns einst nahestehenden Mitmenschen abwenden, uns ungeliebt und unverstanden fühlen, gar in Niedergeschlagenheit und Trübsinn versinken. Wie schnell Menschen auch zum Angriff übergehen, um ihre Wahrheit, die Wahrheit, zu verfechten. Es bedarf eines gesunden und belastbaren Selbstgefühls, Diversität auszuhalten und zugleich zu seiner inneren Wahrheit und Wesenswirklichkeit zu stehen, ohne Verlustängste, ohne die Angst, ausgegrenzt zu werden und ins gesellschaftliche Abseits zu geraten. In Minima Moralia, Reflexionen aus dem beschädigten Leben, schreibt der Philosoph Theodor W. Adorno: Man ist mit sich allein, mit den anderen zusammen sind es die meisten auch ohne sich. Man muss aus beidem heraus. Gibt es denn einen Ausweg? Gibt es einen gangbaren Weg jenseits der beiden Pole von Rückzug in die Selbstisolation einerseits und Selbstverlust durch übermäßige Anpassung an den gesellschaftlichen Mainstream andererseits? Für die weitaus meisten Menschen gilt: Wir möchten geliebt werden und wir brauchen das Gefühl von Zugehörigkeit. In früheren Zeiten der Menschheitsgeschichte war dies sogar eine unbedingte Überlebensfrage. Wir sind bereit, sehr viel zu tun oder zu lassen, um die Bestätigung und Anerkennung durch andere zu erhalten. Es ist dies eine wichtige Voraussetzung, um innere Stabilität und schließlich auch ein eigenständiges Selbstverständnis zur Entwicklung zu bringen. Zugleich ist Einsamkeit eine fundamentale existenzielle Erfahrung. Hermann Hesse sagt in seinem Gedicht Im Nebel: Seltsam im Nebel zu wandern, Leben ist einsam sein. Kein Mensch kennt den anderen, jeder ist allein. Einsamkeit als Reifeprozess. Es gibt unterschiedliche Arten, wie sich Einsamkeit im Leben der Menschen manifestiert und wie der Einzelne oder die Einzelne damit zurechtkommt. Ganz ohne Zweifel ist Humor hier eine große Hilfe, da es zunächst einmal die verbindende Kraft gemeinsamen Lachens. Zudem schafft Humor eine heilsame Distanz zu den Zumutungen des gesellschaftlichen Lebens. Er macht das Pandemonium zwischenmenschlicher Beziehungen in all seinen Schrecknissen, Absonderlichkeiten und Absurditäten durchaus erträglicher. Eine gewisse Distanz zu sich selbst und zu den uns umgebenden Verhältnissen ist überhaupt ein fruchtbarer Nährboden, auf dem Humor wachsen und gedeihen kann. Hinsichtlich des Netzwerks zwischenmenschlicher Beziehungen, dem zu viel wie auch dem Mangel daran, ist eine schicksalhafte Komponente zu beobachten. Wir werden bereits in eine Beziehungskonstellation hineingeboren, zu der wir eine karmische Entsprechung aufweisen und die uns wiederum in der einen oder anderen Weise prägt. Hinzu kommt im Laufe unseres Lebens eine Vielzahl menschlicher Verbindungen, Freundschaften, Liebschaften und Gegnerschaften, Menschen, die uns unterstützen, die uns etwas lehren, beziehungsweise uns die eine oder andere schicksalhafte Lektion erteilen. Nun kommt es ganz darauf an, ob wir die wechselhaften Ereignisse auf unserem Lebensweg, die ihre tiefen Spuren in unser Wesen eingegraben haben, als in Wahrheit hilfreiche Lernerfahrungen annehmen und bejahen können. Dies alles kann in uns eine seelische Reife hervorbringen, die letztlich den Drang in uns erweckt, uns auf die Suche zu begeben, nach einer ganz anderen Erlebnisqualität, nach einem ganz anderen Lebenssinn. Fremdlingschaft und Verbundensein. Das Gefühl der Einsamkeit, des Andersseins, des Uneinsseins kann vor allem junge Menschen dazu treiben, sich sehr negativen und mitunter selbstzerstörerischen Erfahrungen auszusetzen. Manche erleben jedoch auch Momente einer Berührung und einer großen Sehnsucht, wie brennendes Heimweh nach etwas Verlorenem, das in der gewohnten Lebensrealität nirgends zu finden ist. Es ist, als sei man unversehens zu einem Fremdling in der Welt geworden. In solcher Abgeschiedenheit tauchen unerklärliche Intuitionen auf, entstehen Fragen, die in eine völlig neue Lebensrichtung weisen. Wenn ein Mensch den Weg des inneren Erwachens geht, dann erlebt er Einsamkeit auf besondere Weise. Die Verlockungen und Verstrickungen des Welttheaters verlieren zunehmend ihren Reiz und ihre Anziehungskraft. Zunächst einmal wird dies wohl als ein Gang durch die Wüste wahrgenommen, bei dem Wünsche und Einbildungen des Egos sich als Luftschlösser erweisen, bei denen Kampfschauplätze und Siege zu Staub und Asche zerfallen. Jeder und jede erlebt diesen Untergang auf individuelle, schicksalshafte Weise, oft jenseits der Grenze des Mitteilbaren. Rainer Maria Rilke beschreibt den ungeborgenen Zustand der Einsamkeit in eindrucksvollen Worten. Ausgesetzt auf den Bergen des Herzens, siehe, wie klein dort, siehe, die letzte Ortschaft der Worte, und höher, aber wie klein auch, noch ein letztes Gehöft von Gefühl. Erkennst du's? aber der Wissende? Ach, der zu wissen begann und schweigt nun, ausgesetzt auf den Bergen des Herzens. In dem Maße, in dem sich der Fokus der Aufmerksamkeit nach innen wendet, erschließt sich dem einsamen Wanderer zwischen den Welten ein überaus segensreicher Quell aus seinem eigenen tiefsten Wesen, aus dem er Kraft und Weisung empfangen kann. Das ewige Seelenprinzip, der andere in uns, mag uns zunächst nur sehr unklar und verschwommen erscheinen. Der Schriftsteller Gustav Meyrink nennt diesen geheimnisvollen Begleiter den Vermummten. Indem wir uns ihm vertrauensvoll zuwenden, erwacht das Bildnis zum Leben. Die Stimme der Seele kann immer deutlicher zu uns sprechen. An einem bestimmten Punkt der Seelenreise mag sich das Herz für die befreiende Erkenntnis öffnen, dass das Gefühl der Getrenntheit in Wahrheit auf einer Täuschung beruht, an der festzuhalten nun keine Notwendigkeit mehr besteht. Es zeigt sich in einer zarten Vorahnung oder in einem überwältigend machtvollen Erleben, das Verbundensein mit allen Mitmenschen, mit allen Lebewesen, mit dem gesamten Universum. Inmitten des scheinbar Ausweglosen öffnet sich entsprechend dem Gesetz wie oben so unten ein Pfad, der ins Überwirkliche, in eine neue geistige Lebenswirklichkeit führt. Gemeinschaft des Geistes. Aufgrund des Resonanzgesetzes führt dieser Pfad den spirituell Suchenden, sofern dies seiner eigenen inneren Bestimmung entspricht, auch an die Pforte einer Geistesschule. Wer dazu bereit ist, kann in die Gemeinschaft des Geistes aufgenommen werden. Dies ist der Beginn von etwas ganz entscheidend Neuem. Zunächst einmal befindet man sich freilich, zumindest mag dieser Eindruck entstehen, in der Gesellschaft von anderen Genesenden, von denen die meisten, wie man selbst auch, die eine oder andere Behinderung im Reisegepäck mitgebracht haben. Es macht daher wenig Sinn, im Überschwang des in der Gesellschaft von Gleichgesinnten Angekommenen alle möglichen Hoffnungen und Erwartungen auf die Begegnung mit seinen Weggefährten zu projizieren. Die gemeinsame Ausrichtung auf ein höheres geistiges Ziel ist es, was die Teilhabe an einer solchen spirituellen Gemeinschaft im Wesentlichen verbindet. Der eigentliche Austausch, der die Seele des oft von Irrwegen und Gefahren erschöpften Pilgers nährt, findet im Überpersönlichen statt. Hat die nun freier atmende Seele dies erst einmal zu verstehen und zu akzeptieren gelernt, kann sie das unaussprechlich große Glück erfahren, in einer Gemeinschaft von Seelengefährten und zu dem gleichen Reiseziel Strebenden geborgen zu sein. Ein von seinen einsamen Plagen und der Illusion des Getrenntseins Genesener kann schließlich für andere eine wertvolle Hilfe und ein vertrauenswürdiger Ratgeber sein. Was einst als Leid und Bedrängnis erfahren wurde, wandelt sich in große Freude und tiefen Sinn.